Das war er schon, der erste Tag der Medientage München 2023. Ich sitze hier in meinem kleinen Podcast-Studio am Mittwochabend und wie immer in den vergangenen Jahren fasse ich in diesem Podcast am Abend ein paar Highlights der Konferenz zusammen. Heute erfahren wir über den gesellschaftlichen Einfluss von KI, sprechen darüber, wie Medien in Deutschland mit dem Thema umgehen und wir reden mit Professor Dr. Maya Göpel im Interview darüber, warum gute Berichterstattung über das Klima zwischen Komfort- und Panikzone stattfindet und nicht da drin. Mein Name ist Lukas Schöne und jetzt geht's los mit This is Media Now.
Wir vor 3 Jahren nicht angefangen, uns Gedanken darum zu machen, wie müsste denn so eine Doku aussehen, die wir mit mir machen auf Amazon Prime. Ja? Was ja auch schon, Luisa Neubauer hat das letztens, da war ich richtig stolz. Also es war, irgendwie hat sie mir einen mitgegeben, aber gleichzeitig hat sie mich sehr stolz gemacht, weil sie hat gesagt, ist es nicht traurig, dass jemand wie der Winterscheid auf Amazon Prime etwas macht, was alle anderen Anstalten schon lange hätten machen können? Warum haben wir das denen überlassen? So? Und ich bin irgendwie total happy, dass wir das gemacht haben, aber da gibt es, finde ich, nicht so dieses eine Thema, warum ist das da nicht, sondern eher die Frage nach, warum findet das nicht schon viel länger statt? Das ist ja kein Thema, was uns seit gestern erst begleitet. So, das ist eigentlich, also ich habe irgendwie in der ganzen Recherche zu der Doku, habe ich den ersten Tagesschnittausschnitt 79, das ist mein Geburtsjahr, das sind 44 Jahre, gesehen, wo ForscherInnen WissenschaftlerInnen vorausgesagt haben, was heute passiert. Und wir haben nicht hingehört. Und jetzt sitzen wir ja aber heute und können noch was verändern und sind vor dieser Welle, von der ich eben schon sprach, und können die, wenn man so möchte, so bedienen wir ein gutes Bild, surfen und das positiv erzählen, da bin ich 100% bei dir, dann glaube ich, hat das einen Impact, wo wir was verändern können und nicht wieder in so eine Situation kommen, dass wir sagen, ah, vor 40 Jahren, ja, ja, da erinnere ich mich, da hatten wir das Thema auch schon mal. So, das ist, glaube ich, das, was das Gefährliche daran ist. Das Thema ist zu ernst und zu wichtig, als dass man es ignorieren sollte. Und ich glaube aber auch, dass die Art und Weise, wie wir es erzählen, da kommen wir jetzt gerade erst so hin. Also wir fangen jetzt gerade erst, glaube ich, an zu entwickeln, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, wie muss man das Thema anfassen, dass man Leuten A, damit nicht vor den Kopf schlägt und sie keinen Bock mehr haben und B, wir aber trotzdem die Ernsthaftigkeit klar machen.
Der ein oder andere wird es erkannt haben, das war Joko Winterscheid und es war Joko in einer etwas ungewohnten, ernsteren Rolle, zumindest für die, die ihn eher aus seinen Unterhaltungsformaten mit Klaas Häufer Umlauf kennen. Joko hat mit der World's Most Dangerous Show eine Klimadokumentation für Amazon Prime gedreht und heute bei den Medientagen über das Thema gesprochen, wie gerade im O-Ton von ihm gehört. Er war aber nicht alleine da, sondern hat mit Maria Furtwängler, ja genau, der Schauspielerin, auf dem Panel über die Verantwortung von Medien beim Thema Klima gesprochen.
Aber gerade natürlich die Öffentlich-Rechtlichen sehen sich ja extrem der Kritik ausgesetzt, linksgrün versifft zu sein. Und das ist ja wirklich erstaunlich, wie es passieren konnte, dass innerhalb kürzester Zeit da Vertrauen verloren gegangen ist. Und man weiß, wie wahnsinnig schwer es ist, Vertrauen wieder zurück zu erobern. Und ich glaube, dadurch resultiert eine unglaubliche Ängstlichkeit, sich irgendwo da irgendwie angreifbar zu machen. Und dann kommen eben die 15%, die sagen, oh, ich vermeide das Thema, das geht mich nichts an, das ist eh alles Käse, die extrem laut brüllen und extrem laut diese Kommentare und so machen. Und ich glaube, da ist eine große Verunsicherung. Und wie gesagt, unsere Hoffnung ist ja, dass mit den Zahlen vielleicht die mit etwas breiterer Brust sagen, doch, wir können das Thema hoffentlich in vielen Programmen und in vielen Varianten doch deutlich breiter. Und wir müssen es breiter erzählen, weil es ist am Ende eines, wo ja, ich denke, dass die Öffentlich-Rechtlichen haben ja den Auftrag, wirklich auch Demokratie, also die Gesellschaft darzustellen, wie sie ist und auch die Demokratie zu erhalten. Und ich glaube, wir wissen alle, und dass das eine der größten Gefährdungen ist unserer Demokratie.
Wir hören über Jokos Doku und über eine Studie, die sich mit Klima und Biodiversität in den Medien beschäftigt. Da hören wir später in dieser Folge noch von Maya Göpel, die ich zum Gespräch getroffen habe. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Es lohnt sich aber auch, dran zu bleiben, weil wir jetzt zum Motto der diesjährigen Medientage kommen: Intelligence.
Ich denke, dass künstliche Intelligenz zum Zweiten ein ganz neues Brennglas wird, dafür herauszufinden, was uns als Menschen besonders macht und von der Maschine absetzt. Denn wir sollten nicht maschinelle Tätigkeiten durchführen, wir sollten genuin menschliche Tätigkeiten durchführen. Und im Blick auf die KI wird das neu möglich. Und ich denke nicht, dass die KI uns ersetzt, sondern dass wir die KI nutzen werden, um dadurch effektiver zu werden. Und zum Letzten glaube ich nicht, dass unser Vertrauen ähnlich skaliert, wie es bisher unsere sozialen Netzwerke gemacht haben, bei denen man sich beliebige Connections suchen konnte, sondern es kommt darauf an, dass man ein direktes Feedback bekommt, bei dem dieses, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, am Ende des Tages auch umgesetzt wird und nicht durch ein einfach Streichen eines Freundes ausgetauscht werden kann.
Professor Dr. Björn Ommer ist KI-Forscher an der LMU München, hat unter anderem die generative Bild-KI Stable Diffusion mit seiner Forschungsgruppe entwickelt und er war einer der Keynoter beim großen Eröffnungsgipfel der Medientage heute. Er hat über den gesellschaftlichen Einfluss von KI gesprochen.
Wie kann künstliche Intelligenz uns nun helfen, eine so breite, sehr heterogene Gesellschaft anzusprechen, wie wir wissen, dass sie zum Beispiel sich politisch darstellt? Die letzten Jahre haben der Datenanalyse gehört, Clustering und ähnliche Technologien wurden eingesetzt, um herauszufinden, was denn Punkte sind, mit denen man möglichst viele Menschen in einer Gesellschaft erreichen kann. Es zeigt sich jedoch, dass das relativ schwierig ist, einen Punkt zu finden, der sehr, sehr viele Menschen anspricht. Viel einfacher ist es herauszufinden, was Menschen voneinander trennt. Und so ist aus dieser Datenanalyse häufig das geworden, was wir heutzutage sehen. Eine Übersimplifizierung, eine Polarisierung und ein Abgrenzen von anderen. Gewissermaßen wurde der Diskurs lauter und lauter, wenn sie auf dieselbe Art und Weise immer mehr Leute ansprechen wollten. Ich denke aber, wir sollten den Menschen zugestehen, dass sie nicht eindimensional sind. Dass wenn wir in die andere Richtung schauen, dann werden wir die verschiedenen politischen Lager beispielsweise durchaus auch Übereinstimmung sehen. Das Problem dabei ist nur eine gewisse Vereinzelung. Sie können nicht mehr auf diese Art und Weise ähnlich viele Leute ansprechen. Und ich glaube, dort liegt genau eine große Chance von generativer KI. Der Computer wird dadurch, das Transportieren von Medien wird dadurch persönlicher. Sie sind in der Lage, den Einzelnen besser anzusprechen, komplizierte Sachverhalte so zu kommunizieren, wie der Einzelne sie braucht, um sie zu verstehen und ihn dadurch besser abzuholen, wo er sich befindet. Denn, let's face it, das Persönlichste am Computer, am Personal Computer bisher war, dass Sie ihn persönlich bezahlt haben und Sie dann persönlich besessen haben. Aber alle Applikationen, die da drauf liefen, aller Content, den Sie konsumiert haben, war gewissermaßen für Ihren Nachbarn genau derselbe wie für Sie. Das ändert sich durch die Personalisierung. Was bedeutet das für Medienschaffende? Wir wissen, dass heutzutage diskutiert wird, dass KI potenzielle Implikationen haben kann. Mir ist aber wichtig festzuhalten, dass wir das schon seit 50 Jahren tun, immer mit jeder neuen Technologie, die kommt. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass künstliche Intelligenz ein Brennglas ist für Entwicklungen, die sich schon die ganze Zeit abgezeichnet haben. Wenn ich von meinen Mitarbeitern erwarte, dass sie sich effektiv wie Maschinen verhalten, wenn es keinen Unterschied mehr macht, welche Persönlichkeit ich dort vor mir habe, dann ist es kein Wunder, dass am Ende des Tages vermutlich eine Maschine diesen Job auch besser machen wird. Wenn es also nur auf Geschwindigkeit, auf Volumen ankommt, wenn die Inhalte, die kreiert werden, arbiträr sind und keinen Unterschied machen und wenn es dort eine gewisse Austauschbarkeit gibt und potenziell auch es keine Konsequenzen hat, was ich dort kommuniziere. Das sind alles Punkte, wo die Maschine vielleicht sogar besser eingesetzt wird. Im Gegenzug, wenn es allerdings auf die genuine Persönlichkeit dessen ankommt, der dort die Medien macht, journalistisch Tätigkeit ist, präsentiert, dann sieht es genau andersherum aus. Dann kommt es auf den einen an. Wenn es auf Konsequenzen, wenn diese Medien oder das, was hier an Inhalten produziert wird, Konsequenzen hat, dann möchten wir auf diese Art und Weise einen Menschen haben, der Verantwortung dafür trägt. Und dann wird der Mensch mit der KI, durch Nutzen der KI, effektiver werden als ohne, aber nicht die KI ihn ersetzen.
Ja, der positive Blick auf die KI vom Forscher, aber auch in der Praxis gibt es diesen Blick auf künstliche Intelligenz und die Frage, was macht sie eigentlich mit den Jobs in der Medienbranche? Nidal Salah Eldin ist Vorstand Talent and Culture bei Axel Springer und hat beim Medientagegipfel berichtet, wie das Thema in ihrem Haus aufgegriffen wird.
Es bedeutet vor allen Dingen eine andere Arbeit. Also Axel Springer hat 18.500 Mitarbeiter. ist in über 40 Ländern aktiv. Die Hälfte der Mitarbeiter ist gar nicht in Deutschland. Also da hat sich sehr viel verändert. Und wir sehen beim Thema KI, dass das nicht nur ein rein technologisches ist, bei dem man sich über Large Language Models verständigt und die Adoption, sondern das betrifft auch die Organisationsentwicklung. Und wir haben im deutschen Teil der Organisation bei Welt und Bild ja eine sehr klare Digital-Only-Strategie ausgerufen. Vor ein paar Jahren war das noch Digital First. Und damit haben wir gewissermaßen schon die nächsten Jahre und die Ziellinie definiert. Und die Frage ist natürlich auch, wie schafft man es, sich nicht nur auf den Output zu konzentrieren, also darüber zu reden, ob ein Text oder ein Video mit Hilfe von KI entstanden ist oder nicht, sondern sich auch anzuschauen, in welchem Kontext passiert das, wie müssen sich Workflows tatsächlich auch adaptieren und wie verändern sich bestimmte Rollenprofile. Und der Kerngedanke ist zu sagen, wir wollen, dass unsere Journalistinnen und Journalisten sich auf das konzentrieren, wofür sie angetreten sind in ihrem Beruf. Und das ist meistens nicht in Fotodatenbanken Metadaten manuell zu vergeben. Also wir werden sehr, sehr stark differenzieren, was ist der Kernauftrag, wie können wir dafür mehr Kapazitäten und Kompetenz schaffen und wie können wir die Dinge, die sehr redundant und repetitiv sind, die tatsächlich entkoppeln und die stärker mit Hilfe von Technologie ermöglichen. Aber es ist immer ein Tandem aus Technologie, Kultur und Organisationsentwicklung.
Die Frage nach den Veränderungen in der Arbeitswelt ist das eine wichtige Thema. Um aber auch die anderen Gefahren, die lauern und die Herausforderungen anzugehen, ist Regulierung ein anderes wichtiges Thema, auch bei KI. Das hat der zweite Keynoter des Gipfels adressiert, Philipp Justus, Country Manager Germany and Vice President Central Europe bei Google.
KI ist zu wichtig, um sie nicht zu regulieren. Und KI ist auch zu wichtig, um sie nicht gut zu regulieren. Bei der Regulierung von KI übernimmt die EU eine Vorreiterrolle und das ist gut. Der Ansatz der Europäischen Kommission für eine verhältnismäßige und risikobasierte Regulierung, der ist auch sicherlich richtig. Die Idee dahinter ist einfach, je höher sozusagen das wahrgenommene Risiko einer KI-Anwendung, entsprechend desto höher die Regulierung oder das Regulierungsniveau. Denken Sie an den Bereich Cybersicherheit oder Gesundheit. Wir müssen dabei aber eines sicherstellen und da stimme ich ganz dezidiert mit dem Staatsminister überein. Wir brauchen in Europa Raum für Innovationen. Wir sollten uns auf die Regulierung wirklich risikoreicher Anwendungsfälle konzentrieren. Die Einstufung als Hochrisiko darf nicht der neue Standard werden. Und wir müssen außerdem Doppelregulierung mit anderen umfangreichen Gesetzeswerken vermeiden. Ich denke dabei zum Beispiel an den Digital Services Act oder die EU-Urheberrechtsrichtlinie. Da stehen schon viele intelligente Dinge drin und wir müssen aufpassen, dass jetzt hier nicht doppelt und dreifach reguliert wird.
Denn zu viel Regulierung, zu viele Bedenken, das bremst die Innovationskraft, die in KI steckt. Das war etwas, was ja schon ein paar Mal zu hören war bei den Medientagen heute. Kai Kniffke, Vorsitzender der ARD und Intendant des SWR, der gehörte zu denen, die das so geäußert haben.
Für mich ist der Umgang mit KI auch so eine Art Lackmustest, wie wir bereit sind, auch Technologien auch anzunehmen. Auch wie wir in unserem Land, in dem wir gelegentlich dazu neigen, erstmal die Probleme zu analysieren, dann die Risiken zu bewerten, dann noch mögliche Havarieszenarien zu entwickeln und dann vielleicht über die Chancen zu reden. Das vielleicht mal umzudrehen, erstmal die Chancen auszuloten. Und in meinem Szenario macht uns KI journalistisch besser, wenn es einfach darum geht, zum Beispiel große Datenprojekte gemeinsam zu entwickeln, Datenmengen, die 50, 100 Journalistinnen und Journalisten gar nicht bewältigen könnten, sondern die ich brauche. Und ich glaube, da können fantastische Rechercheprojekte daraus entstehen. Es kann gerade im Bereich Datenjournalismus extrem uns besser machen. Es wird uns besser machen, indem wir mit unseren Vertrauensmarken, also mit den Marken, die noch Vertrauen besitzen, egal ob es RTL oder die ARD ist, indem wir es schaffen, wirklich Wirklichkeit und Fiktion und Fälschung auseinanderzuhalten. Wir sind diejenigen, die das hinkriegen. Und am Ende, glaube ich, muss es uns auch helfen, uns natürlich auch effizienter zu machen.
Fälschung, Desinformation, das ist für Philipp Justus von Google nicht nur eine Gefahr von KI, sondern er sieht in ihr auch die Lösung oder zumindest eine Lösung.
Es gibt koordinierte Desinformationskampagnen, die die öffentliche Meinung beeinflussen und auch unsere Lebensweise als Demokratie schwächen sollen. Und deswegen ist es gut, dass Newsrooms, Journalistinnen und Journalisten in der ganzen Welt aktiv gegen solche Desinformationskampagnen kämpfen und um die Wahrheit kämpfen. Und wir wollen als technologische Plattform dazu beitragen. Und ich glaube, wir können das gut gemeinsam tun. Und künstliche Intelligenz kann uns dabei helfen. Ein Beispiel. KI unterstützt uns dabei, manipulierte Medien zu identifizieren. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der synthetisch generierte Sprache mit einer Genauigkeit von fast 99% erkennen kann. Andere KI-gestützte Tools werden dazu beitragen, dass wir die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit zum Beispiel von Online-Informationen besser beurteilen können. Denken Sie an Fotos und Bilder. Wir haben vorhin über Fotos und Bilder und die Bedeutung gehört. Und wir haben eine Funktion, die heißt über dieses Bild. Wenn Sie in der Google-Suche ein Bild finden, können Sie anklicken, zeig mir mehr über dieses Bild. Also als Nutzerin, als Nutzer kann ich da sehen, wo kommt das Bild her? Was ist die Quelle? Wo ist es zum ersten Mal erschienen? Was ist der Zusammenhang, in dem dieses Bild schon einmal genutzt wurde? Das sind sehr wesentliche Informationen, gerade für Redaktionen im News-Bereich. Wir arbeiten auch an digitalen Wasserzeichen. Jedes unserer eigenen KI-generierten Bilder wird in der Originaldatei mit einer Markierung versehen sein, damit Nutzerinnen und Nutzer erkennen können, dass es KI-generiert ist.
So, Themenwechsel. Die von euch, die diesen Podcast während der Medientage in den vergangenen Jahren schon gehört haben, die wissen es natürlich. Es gibt nicht nur Ausschnitte vom Geschehen auf den Bühnen zu hören. Auch die ein oder anderen Speaker verirren sich hier immer wieder in das kleine Podcast-Studio im House of Communication, um ein bisschen vertiefend über die wichtigen Medienthemen zu sprechen. Und über meine heutige Gästin, da freue ich mich besonders. Professor Dr. Maya Göpel arbeitet seit 25 Jahren als Politikökonomin, Transformationsexpertin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Sie ist Politikberaterin, Bestsellerautorin, Honorarprofessorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Sie ist diplomierte Medienwirtin, promovierte Politökonomin, Mitglied im Club of Rome und so weiter und so weiter. Für ihre Arbeit wird sie vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel auch mit dem Theodor-Heuss-Preis. Man könnte noch so viel mehr sagen, aber ich sage erstmal hallo, Frau Professor Göpel.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben gerade gesprochen, beziehungsweise Sie haben mit Richard Gutjahr darüber gesprochen, über die Medien als Treiber der sozialen Kipppunkte, so war der Titel des Panels. Was heißt das? Was sind diese sozialen Kipppunkte, über die Sie da gesprochen haben?
Mhm. Im Prinzip kommt das Konzept aus der Komplexitätsforschung, die sich anguckt, wie sich Systeme verändern, dass die immer eine bestimmte Veränderungsgeschwindigkeit haben und die stark davon beeinflusst ist, wie sich unterschiedliche Treiber von Veränderungen aufeinander beziehen. Die können sich ja entweder ausbalancieren oder die können sich bestärken. Und wenn sie sich bestärken, dann kommen wir häufig an diese Momente, wo etwas kippt. Das heißt, dass eine Art und Weise, wie Dinge vorher gemacht wurden, bis zu unumkehrbar verändert ist. Das ist so die Idee. Und wir kennen das Konzept aus der Ökologie, wo wir sagen, diese Kipppunkte in Ökosystemen wollen wir nicht. Und in sozialen Systemen haben wir das Muster ähnlich. Und ob wir das gut finden, wenn sich sehr beschleunigt etwas verändert oder nicht, das ist dann eben eine normative Entscheidung. Aber wir haben aus der Nachhaltigkeitsforschung natürlich sehr stark geguckt, wie kriegen wir jetzt eigentlich möglichst schnell mehrere dieser Treiber von gesellschaftlicher Veränderung gut aufeinander abgestimmt, damit wir den Durchbruch Richtung Dekarbonisierung noch schaffen. Also aus diesem viel zu langsamen Agieren in die Beschleunigung kommen. Da kommt das Konzept her.
Das Beispiel Ökologie, der Klimawandel, die Klimakrise, was wahrscheinlich das bessere Wort ist für das, was wir erleben. Widersprechen Sie mir auch gerne, wenn Sie das anders sehen. Ich habe ja so, also man konnte so beobachten in den letzten Jahr, würde ich mal behaupten, dass sich diese Berichterstattung über Klima, und da würde mich interessieren, wie Sie darauf schauen, insofern verändert hat. Wir haben die letzte Generation, die Aufmerksamkeit generiert hat über das Thema. Und Sie haben vor auch knapp einem Jahr, also das ist auch ungefähr die Zeitspanne, dem Magazin Journalist ein Interview gegeben, wo Sie so die Linien aufgezeichnet haben, was guter Journalismus über das Klima ist, dass er konstruktiv sein soll, dass er Lösungen aufzeigen soll. Jetzt sind wir ein Jahr danach, ein Jahr, das in der Klimaberichterstattung sehr geprägt war von der letzten Generation. Wie blicken Sie darauf? Ist das dem Thema zuträglich oder schadet es dem Anliegen vielleicht eher?
Also in der Summe hat es dem Anliegen ganz klar geschadet. Mhm. Das sehen wir auch in den Umfragen. Eine sehr diskutierte Studie war ja die von Moin Common, die einfach gezeigt hat, dass die Unterstützung für die Klimabewegung, und das ist ja das Blöde, was da passiert ist, abgesackt ist und man nicht mehr differenziert zwischen unterschiedlichen Bemühungen, sich dieser Klimakatastrophe zu stellen. Und die ist ja eine ganze Bandbreite. Und die letzte Generation ist eben die, die den zivilen Ungehorsam gewählt hat. Und dafür gibt es aber noch die Investorinnen und Investoren und Aufklärende hier und da. Und also ist ja eine ganze Bandbreite von denjenigen, die immer noch in jedem Sektor sagen, wir haben hier ein Riesenproblem und wir sind determiniert, das in den Griff zu bekommen. Mhm. Und das ist ja eigentlich das breite Spektrum der Klimabewegung. Und deshalb ist das natürlich eine unheimliche Verkürzung, die gar nicht geholfen hat. Und was auch überhaupt nicht geholfen hat, ist, dass jetzt die ganze Debatte über Proteste und was darf man nicht, bis hin zu Terrorismus vergleichen und so weiter da gemacht wurden, anstatt zu sagen, wie schaffen wir denn jetzt den Fokus auf die Thematik und auf die Lösungen und warum es da nicht schnell genug vorwärts geht, zu behalten.
Ich habe ja gerade so ein paar Schlagworte schon genannt, die Sie in dem Interview zum Beispiel auch genannt hatten, über die Sie ja auch des Öfteren sprechen. Wie sollten die Medien über das Thema berichten? Also was wäre so ein Weg, um aufzuzeigen, ja, wie wir richtig darüber berichten, warum das Thema wichtig ist, um es auch in einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zu bringen.
Ja, ich habe das gestern versucht, mal mit drei W zusammenzufassen. Da hatten wir schon eine Diskussion über die Malisa-Studie, die ja auch zeigt, dass sich Menschen durchaus häufiger Berichterstattung
über
das Thema,
die heute auch vorgestellt wurde bei den Medientagen,
wünschen, aber eben mit zwei Brillen, die fand ich sehr interessant, die gestern auch differenziert wurden. Einmal, dass ich möchte das gerne möglichst faktisch und um die Zusammenhänge besser verstehen zu können. Das andere ist, ich möchte das mit einer emotionalen Ladung gerne haben, die mir Optimismus, also Handlungsorientierung noch mitgibt. Also sich die Mühe macht zu gucken, was kann ich jetzt mit dem Wissen tun, um Selbstwirksamkeit empfinden zu können. Und das ist natürlich genau die Idee von auch so einem konstruktiven und lösungsorientierten Journalismus. Und ich glaube, bei diesen drei W, ich hatte dann Werte und Wirkung und wir in den Vordergrund gestellt, war mir absolut wichtig, dass wir immer und immer wieder fragen, welche Werte werden sich verändern, wenn wir nichts verändern? Also tatsächlich wirklich zu zeigen, dass der Status quo überhaupt nicht bedeutet, wenn wir ihn beibehalten, dass sich nichts verändert, sondern dass natürlich die ganze Idee einer Nachhaltigkeits- und Klimabewegung daraus entstanden ist, dass wir bemerken, oh, wir transformieren in der Art, wie wir unsere Wirtschaft betreiben, radikal den Planeten. Und diese Lenkungswirkung des Status quo immer, immer mit aufzunehmen. Und dann immer die Frage anzuschließen, was ist der Umkehrschluss? Also wenn Sie diesen Vorschlag ablegen, wenn Sie das nicht für eine gute Maßnahme halten, was wäre Ihre Maßnahme, wenn wir uns einig sind, tatsächlich die Werte, die wir in Zielen formuliert haben, also Nachhaltigkeitsziele oder Verfassung oder völkerrechtliche Verträge, erreichen wollen? Das wäre für mich die allerwichtigste Frage. Immer zu fragen, was ist der Umkehrschluss und zu zeigen, was passiert, wenn wir eben nichts verändern. Und das Zweite ist dann wirklich diese Wertfrage, welche Wirkung haben wir heute und welche Werte werden damit gestärkt oder nicht? Und dann komme ich schnell ins Positive ja auch. Ne? Da muss ich nicht von Verzicht und Wohlstandsverlust und sowas reden, sondern ich kann sagen, wow, wir bauen das ökologische Kapital, um es jetzt mal ökonomisch auszudrücken, also das Naturvermögen wieder auf. Wenn wir sagen, die Flächen können wieder anwachsen, die wir dem Wald zur Verfügung stellen und da machen wir vielleicht noch Agroforst und bringen Photovoltaik rein, dann sind das total schlaue Lösungen, wie wir einem begrenzten Quadratmeter Fläche mehrere von A dem Problem in den Griff kriegen, aber auch neue Angebote für Menschen schaffen, inklusive neuer Jobs. Das heißt, die Wertefrage, was steckt drunter, wenn wir diese dollen Begriffe, diese Faust, dieses Verbot, Verzicht, Verlust und so immer durch die Gegend tragen.
Das klingt ganz schlimm.
Ja, das klingt mega schlimm. Und der letzte Punkt ist ja dann das W wie wir, weil wir, da ist auch überall in den Studien ja sehen, diese Sorge vor der egoistischen Gesellschaft, dass in dem Moment, wo es wirklich hart auf hart kommt und wir merken, die Dinge müssen sich verändern, alle ein bisschen mehr an sich selbst orientiert sind und ihre eigenen Pfründe sichern wollen. Insbesondere, und das ist mir wichtig zu sagen, wie relevant es wäre von denjenigen, die besonders gut situiert sind in unserer Gesellschaft, jetzt die Signale zu bekommen, dass sie Teil dieses Wirs sind und nicht einfach eine Insel irgendwo kaufen oder Kanada oder abwandern oder, ne, also diese ganzen Dynamiken, wo man sich fragt, wo ist es Wir? Deshalb diese drei Fragen immer mitzudenken. Also werden wir genug haben? werden wir genug teilen und wer ist eigentlich wir? Und dann kann ich ganz anders über die Sachen berichten.
Ganz anders berichten ist ein ganz gutes Stichwort. Sie haben ja gerade die Begriffe schon aufgezählt, die so ein negatives Gefühl einfach hervorrufen.
Die V-Armada, genau, ja, die ist echt toll.
Und das ist mit, also Sprache zeigt sich ja auch, da prägt ja auch den Diskurs ganz, ganz stark. Da komme ich zu dem Fortschrittsvokabular, was Sie mal gefordert haben. Was schwebt Ihnen für eine Sprache vor, wenn wir darüber reden, über das, was da mit dem Klima passiert und wie wir auch dagegen vorgehen können?
Also erstmal, ich wünsche mir einfach eine Differenzierung. Ne? Vielleicht ist das so eine wissenschaftliche Macke. Ja.
Sollten Journalisten ja durchaus auch beherzigen. Ja.
Nein. Also wenn wir uns überlegen, was ist eine Fortschrittsformel, die jetzt in die aktuelle Situation passt, dann wäre das für mich eben dieses, wie können wir hohe Lebensqualität für die Bevölkerung sichern bei geringstmöglichem Impact auf die Natur. Und dann habe ich eine ganz andere Denkweise darüber, was darf was kosten, wie sind Kosten-Nutzen-Kalkulationen zu machen, was sind Investitionen, wenn ich beispielsweise dann Geschäftsmodelle oder Produkte auf den Weg bringe, die sich mittelfristig genau in dieser Fortschrittsformel positiv positionieren, dann widerspricht das aber den heutigen Risikokalkulationen der Banken und der Anlagen oder auch den Zeitfristigkeiten von beispielsweise Venture Capital, weil die Umbauprozesse einfach länger dauern. Und deshalb hängen wir in so einem Delta of Doom. Ja. So diese strukturelle Kurzfristigkeit. Und da müssen wir ja drüber. Und deshalb brauchen wir neben dieser Formel dann natürlich auch Indikatoren, die uns zeigen, sind wir auf dem Weg. Und was wir ganz häufig machen, dass wir die Lösungen dann danach benchmarken, wie wir eigentlich das Alte in die Welt gebracht haben. Also für mich war ein prägender Moment zum Beispiel, als ich bei den sozialen und ökologischen UnternehmerInnen Europas, das sind ja vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, ganz wichtige Grundlage auch von unserer Gesellschaft, und wie stark die sich rechtfertigen mussten, das war mal das Erste, wo sie voller Stolz gesagt haben, dass sie auch Profit machen und deshalb so und so viel inzwischen fürs Bruttoinlandsprodukt antun. Und dabei denke ich, wow, das müssen wir auch einmal komplett drehen. Also warum sind das die sozial-ökologischen Unternehmen, die sich auf dem alten Benchmark rechtfertigen müssen, anstatt zu sagen, wenn ihr sozial und ökologisch seid und ihr seid nur 5%, das heißt ja, 95% sind braun, grau, schwarz und asozial. Das ist doch eine Katastrophe. Ja. Und wie können wir dann sagen, die Benchmarks müssen sich so ändern, dass es für die nicht so schwer wird, gegen den Strom zu schwimmen, sondern dass wir wirklich die wertvollsten Unternehmen auch ganz anders bilanzieren.
Ich finde den Ausdruck Delta of Doom fantastisch, den werde ich mir merken. Wir sind ja hier bei den Medientagen und ich finde ein Thema, was gar nicht so einfach ist, ja das Thema Medienkritik. Das ist ja auch irgendwie dann Teil Ihres Jobs. Sie haben die Medien ja auch kennengelernt, wenn Sie in Talkshows sind, wenn Sie Interviews geben, werden da ja auch dann angefeindet teilweise. Aber ich will gerne so auf das Thema Medienkritik, weil das ist natürlich auch nötig, um halt ja die Debatte vielleicht auf ein anderes Niveau zu heben, um vielleicht konstruktiver ranzugehen. Muss man ja auch kritisieren können und dürfen und das ist sehr wichtig. Das besteht ja schnell die Gefahr, wenn wir Medien kritisieren, dass man entweder sofort in eine Ecke mit so Lügenpresserufern geschoben wird oder eben, ach schau, hier, Frau Professor Göpel, die sieht das auch wie wir, Medien kann man nicht mehr trauen. So, also dann so sind diese zwei Pole irgendwie gegeneinander. Wie geht gute Medienkritik?
Also ich komme ja jetzt oder bin sozialisiert in einem Bereich der Wissenschaft, wo wir ja nur durch Kritik weiterlernen. Ja. Und deshalb, diese Peer-Review-Logik hat ja, wenn sie gut gemacht ist, was sie auch bei weitem nicht ist, es gibt auch Peer-Destruction anstatt Peer-Review. Ne? also tolle Sachen habe ich da schon auch zurückbekommen. Dieses Gedankengut hat in unserem Journal keinen Platz, egal wie gut du es geschrieben hast. Ne? Dann weißt du, es geht nicht um die Sache, sondern es geht um eine Fahrtabhängigkeit. Und sowas kann man ja in einigen Medienhäusern oder ich sag mal eigenen Organen deutlich mehr auch wahrnehmen als in anderen. Und deshalb ist es ja wichtig, genau solche Pfadabhängigkeiten auch zu diskutieren und zu sagen, so, da würde ich auch die Analogie sehen zwischen einem Wissenschaftsraum und einem Medienraum, dass sie erstmal dafür angetreten sind, so zu berichten, dass sie Verständnis und Verständigung eigentlich als ihre primären Zielorientierungen hätten. Und dann kann ich natürlich aus der Perspektive ganz anders in eine Medienkritik einsteigen, möglichst differenziert eben auch und muss nicht per se sagen, das ist alles verlogen oder nicht und kann dann aber auch Trends diskutieren, die wir ja auch, habe ich gerade schon gesagt, in der Wissenschaft haben. Wir haben, wenn du gebenchmarkt wirst in der akademischen, dass du nur Peer-Review-Journal-Artikel deine Zugangsqualifikationen sind, um irgendwelche permanenten Lehrstühle zu bekommen, dann schreibst du halt die ganze Zeit diese Journal-Artikel. Und ob das dann der Gesellschaft hilft oder nicht, ist total sekundär. Ob da wirklich Mehrwert rauskommt, wenn du 30 Mal das, was du in der Doktorarbeit rausgefunden hast, in unterschiedlichen Journal mit kleinen Varianzen publizierst und dann eine eindrucksvolle Liste hast, aber ja eigentlich gar nicht die Zeit bekommen hast, dir was Neues anzueignen. Das sind strukturelle Treiber von bestimmten Entwicklungen. Und so würde ich das im medialen Bereich auch machen. Also ich, die Ökonomisierung ist ja nur eine der typischen Themen. Ja, und dann dieser Wettbewerb durch die Social Media, dieses Sofortismus, der damit einhergegangen ist. Boah, wer ist der Erste? Die Erste ist besser als alles andere oder setzt im Zweifel ja auch die Perspektive, wie etwas angeschaut wird. Aber saubere Berichterstattung und auch sauberes wissenschaftliches Betrachten braucht eigentlich eben ein Stück weit Zeit. Gerade wenn ich sage, ich möchte mehrere Perspektiven einholen, Evidenz verifizieren. Also ist das tatsächlich eine valide Quelle, dann bin ich da entschleunigt eigentlich. Ja. Ne? Aber manche Dinge verlieren an Qualität, wenn wir sie zu stark beschleunigen. Mhm. Und deshalb würde ich da immer diese strukturellen Verunmöglichungsrituale im Grunde genommen versuchen zu benennen, damit wir nicht Schuld zuweisen, sondern gemeinsam überlegen, wie kommt man aus diesen strukturellen Treibern wieder raus. Mhm. Weil das ist ja eigentlich das, wofür wir angetreten sind. Dass wir uns Rahmenbedingungen formulieren, unter denen wir diese Beiträge, sprich Verständigung und Verständnis für Dinge, bestmöglich in die Welt bringen können, als Akteurinnen und Akteuren in diesem Feld.
Das steckt ja so ein bisschen dann die Schwierigkeit drin, das hat Richard gerade bei dem Panel ja auch schon gefragt und ist natürlich auch eine schwere Frage. Das ist so das eine, ne? Wie können wir diese Dinge aufbrechen? Das andere ist natürlich, wie finden wir denn dann damit noch Gehör? Ne? Mhm. Also wir haben natürlich eine riesige Konkurrenz mit den Social-Media-Plattformen, wo leider ja meistens der Lauteste auch das meiste Gehör findet dann am Ende. Wir haben eine Medienöffentlichkeit, die im Netz immer weiter zerfällt und wir haben klassische Medien, die durchaus ja an ihrer Wirkmacht verloren haben in den vergangenen Jahren. Wie schafft man denn diesen Spagat, auf der einen Seite halt all das zu beherzigen, was Sie ja bis jetzt so in den letzten 15 Minuten gesagt haben, auf der anderen Seite damit aber noch Gehör zu finden? Ist das nicht irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit oder gibt es da oder haben Sie da Ansätze, Strategien, die Sie mit uns teilen können an dieser Stelle?
Ja. Also ich glaube, man muss so zwei Punkte unterscheiden. Mhm. Das eine ist tatsächlich, was können wir als AkteurInnen in dem jeweiligen System dazu beitragen? Das ist ja immer wieder mich und meine Wirkung und heute und meine Haltung zu reflektieren. Mhm. Ne? So, mit welcher Intentionalität tue ich etwas und wo kann ich etwas verbessern? Wo habe ich einen Impuls? Wie kann ich mit anderen auch zusammen darüber sprechen? Weil in der Vereinzelung, glaube ich, alle immer mehr verzweifeln. Mhm. Gleichzeitig auch zuhören bei denjenigen, die wir nicht mehr erreichen. Also wirklich auch mal fragen, und diesen Weg gehen, nicht zu sagen, hör, ihr hängt da nur noch alle auf Social Media, sondern auch mal zu fragen, was ist es denn, was es da gibt, was es anscheinend in der Offline-Welt nicht mehr ausreichend gibt. Und der dritte Punkt ist natürlich aber auch, und da bin ich wieder beim Staat, im Prinzip verhandeln wir hier ja die Grundlagen eigentlich von einer demokratisch lernenden Gesellschaft. Ja. Und das heißt, irgendwann steht die Frage auf dem Programm. Sind diejenigen, die die sozialen Infrastrukturen heute anbieten, A, zu dominant geworden? Warum haben wir Monopolstellungen in privater Hand? Wenn wir gleichzeitig sehen, was das in einigen Ländern natürlich auch mit sich gebracht hat, wenn die ganz normalen Medienorgane auf einmal von Milliardären besessen werden. Ja. Und wenn die dann auch noch Personalunion mit Präsidenten haben, wissen wir, dass das nicht unbedingt das beste Elixier ist. Und von daher ist dann natürlich genau auf der Ebene auch die Frage zu stellen. Also welche Größe dürfen privat finanzierte und organisierte Kanäle bekommen und welche vor allem horizontale Integration, sprich wie viele Marken, die wir dann immer noch als einzelne Marken oder Apps wahrnehmen unter einem Dach, sind da eigentlich zulässig. Das heißt, ich bin immer ein Fan zu gucken aus der Frage Form follows Function, also was wollen wir gesellschaftlich erreichen, was ist das Design, mit dem wir das möglichst frei hinbekommen. Aber welche Rahmenbedingungen brauchst du dafür und Regeln brauchst du dafür, damit das Spielfeld als Spielfeld noch funktioniert? Und da ist dann eben tatsächlich irgendwann auch die Frage, und die wird ja in den USA auch debattiert, sind einige von denen einfach viel zu riesig geworden? Ja. Oder an welcher Algorithmisierung müssen wir auch mal sagen, das Ding wird temporär ausgemacht? Das war ja auch eine Frage irgendwann, ne? Als so Sachen wie im Kapitol-Eskalation zumindest eine Person mal runterzunehmen, nämlich den ehemaligen Präsidenten. Oder zwischendurch auch die Debatte, muss man das mal kurz anhalten, wie man die Börsenhandel ja auch irgendwann, auch wo man das Gefühl hatte, der Herdentrieb gehört gerade, also da sind solche Kollateralschäden hinten dran, da muss man mal kurz den Stoppknopf drücken. Mhm. Und das kann natürlich, welche Institutionen außer Staaten sollten das machen?
Also die ganz klar der strukturelle Ansatz, an der Stelle zu schauen, wie wir an die Struktur rangehen können. Da stellt sich natürlich auch die Frage des Web in der Form, wie wir es jetzt kennen. Wir haben das ja quasi wissentlich kaputt gehen lassen in dem Sinne und dadurch, dass das halt wenigen nur gehört. Aber ich will nicht auf dieser Note schließen. Wir haben ja jetzt nicht ganz so viel Zeit in diesem Podcast-Interview, sondern eher auf einer positiveren Note schließen. Und wieder so zurück zu, ja, ich würde mal sagen, schon Ihrem Leib- und Magenthema ist ja die Ökologie und wie wir quasi diese Transformation gut oder einigermaßen gut noch hinbekommen und da auch auf die Berichterstattung schauen. Was ist denn ein besonders gutes Beispiel in Ihren Augen? Wo gelingt denn gute Berichterstattung über das Klimathema?
Ah, schön. also ich glaube, was mir sehr gut gefallen hat, jetzt nicht nur, weil ich so ein bisschen indirekt auch involviert war und deshalb die Gedankengänge verfolgen durfte, aber daher kann ich natürlich nähkästchenmäßig ein bisschen mehr plaudern, wie wir alle so ein Stück weit unsere Komfortzonen geweitet haben. Und Wachstum findet ja nicht innerhalb der Komfortzone statt und Innovation, sondern so ein bisschen außerhalb. Ja. Gut ist, die Panikzone zu vermeiden. Aber sowohl bei der Dokumentation von Joko Winterscheid haben wir am Anfang darüber diskutiert, ne? Was bedeutet das für die Quote von Privaten, wenn man diese Themen bringt? Und wie kriegt man die Leute dahinter am Herd vor und überhaupt? Und das will doch keiner hören. Und da waren das schon so dieses Moment, dann macht eine Abenteuerreise draus, mir egal, eine Heldenstory, aber seht zu, wie ihr das so verpackt, dass es wirkt. Und es war toll, dass es ja im Endeffekt nochmal so viel fulminanter geworden ist, als in so einem ersten Explorieren vielleicht man sich vorgestellt hätte. Mhm. Oder mit Lars Jessen diese Serie, wir können auch anders, wo er gesagt hat, wir müssen die Barriere so niedrig wie möglich holen und deshalb die Comedians mit reinnehmen. Also völlig neue Protagonistinnen und Protagonisten. Joko hat ja vorhin hier auch gesagt, wirre Allianzen. Das ist so ein bisschen die DNA, mit der wir auf der Suche gewesen sind. Ne? Und dann, ja, wenn eine Anke Engelke oder eine Bjarne Mädel oder eine Antje Frier halt einfach lauter blöde Fragen stellt und sich auf die Podien mitsetzt in dem Moment, wo wir die Inhalte diskutieren, dann erreichst du damit ja ganz andere Leute. Und was auch wichtig war, ist wirklich zu zeigen, wo sind Gelingensbeispiele an unterschiedlichsten Orten und da eine ganz klare Auswahl entlang von Ernährung und Infrastruktur und Städteplanung und Energie schon zu wählen, was ja die großen Hebelpunkte sind, wo die Wissenschaft auch von der notwendigen Wende spricht, aber eben Leute zu besuchen, die das einfach schon machen. Ja. Und dann ganz wichtig, nicht aus dem typischen verdächtigen Spektrum, sondern ganz, ganz bewusst auch gesucht hat, Mensch, die beiden coolen Bürgermeister da oben, die CDU-Wähler sind, die sagen, ja, das mit der Ökologie war jetzt gar nicht so mein Primäres, aber der Wind vom Deich ist besser als das Öl vom Scheich. Und dann kommen da halt auch ganz andere Formen der, ich kann mich mit den ProtagonistInnen assoziieren. Ich merke, die haben einfach angefangen, die war vielleicht gar nicht die Motivation im Vordergrund, aber sie haben in der Lösungssuche dann entdeckt, dass es ja super ist und diese Barriere so runter zu fahren. Und der letzte Punkt, den wir heute ja auch mehr und mehr diskutiert haben, ist, wie baut man dieses Aushandeln in der Gesellschaft, jenseits von dem Zeigen, wo Leute wirklich Durchbrüche machen, in das, was wir fiktionale Unterhaltung nennen, eigentlich systematischer ein. Mhm. Weil wir ja alle eigentlich daran verzweifeln, wie schwierig das ist, über diese Themen zu reden. Und dann sich zu überlegen, was sind denn Sitcoms oder auch Filme? Das sind ja eigentlich unsere Lagerfeuergeschichten von früher. Mhm. Und da haben wir ja auch überlegt, wie kann man da beispielhaft auch mal Konflikte vielleicht darlegen? Wie kann man beispielhaft zeigen, was tatsächlich vor Ort schon passiert ist oder nicht? Oder was sich auch schon verändert hat? Eben über das Thema, mache ich nachher noch wieder Schnee hinten rein mit der digitalen Retusche?
Fand ich nur, auch eine spannende Frage ist. Irgendwie, genau.
Oder sage ich halt einfach, ja, schade, weiße Weihnachten hatten wir alle so ein mega romantisches Gefühl, haben wir jetzt schon drauf verzichtet? Weil dann komme ich, ne, Thema, wie rahme ich die Dinge, auch in eine andere Seite. Und Angebote zu machen, zu akzeptieren, das ist echt mega anstrengend gerade. Also ganz toll, was sich Leute ausdenken und das so wirklich zu zeigen, diese Alternativen auch hinzubringen und trotzdem zu merken, bis wir da demokratisch richtig eben in die Kipppunkte reinkommen, dass wir sagen, wir befeuern uns gegenseitig in diesem nach vorne bringen, ist es nicht easy. Und da einfach stumpf anzubieten, sich das filmisch oder eben meinetwegen auch in den Streamingdiensten anzugucken, wie das gehen kann.
Schön, den Kreis wieder geschlossen zu den Kipppunkten am Ende. Sehr schön. Und was ich mir auch gemerkt habe, was Sie am Anfang Ihrer Antwort gerade gesagt haben, raus aus der Komfortzone, aber auch die Panikzone vermeiden. Also irgendwo dazwischen findet das Ganze statt. Und da haben wir doch einiges an Denkanstößen, glaube ich, jetzt in den letzten gut 20 Minuten von Ihnen bekommen. Professor Dr. Meyer-Göpel, vielen Dank, dass Sie sich noch kurz Zeit für unseren Podcast genommen haben. Dankeschön.
Danke fürs Gespräch.
Das waren also Ausschnitte des ersten Tags der Medientage München. Morgen am Donnerstag geht's weiter mit dem Audiotrack der MTM, den ich zum Beispiel mitorganisiert habe, den TV-Highlights und. Schaut da auf jeden Fall vorbei im Programm, das lohnt sich auch morgen wieder. Und am Abend bekommt ihr von mir dann natürlich auch wieder einen kleinen akustischen Einblick in die Konferenz. Jetzt gehe ich aber erstmal auf die Nacht der Medien. Vielleicht ein bisschen feiern. Da sieht man ja sicher den ein oder anderen von euch. Oder wenn ihr es erst morgen hört, vielleicht werde ich den ein oder anderen gesehen haben. Also bis dahin, bleibt stabil und bis gleich oder morgen.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.